Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Herzlich willkommen zu einer besonders chaotischen Folge Dolphins Drive. Warum besonders chaotisch? Naja, also wir sind zu zweit erstmal. Mein Name ist Micho und mir, ich will nicht sagen gegenüber, aber am anderen Ende der Leitung sitzt der liebe Danny. Hallo Danny.
Hallo auch auf endlich mal wieder von mir.
Ja, also ihr habt es letzte Woche schon von Tilo gehört. Es ist gerade bei allen die Hölle los. Rico ist ja für längere Zeit nach Asien ausgeflogen, Tobi weit in Miami und wir anderen drei haben ständig gerade beruflich richtig viel um die Ecken, um die Ohren. Das wird sich auch in den nächsten beiden Wochen wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Und deswegen wird das alles etwas, schwierig und komisch. Wir haben heute tatsächlich Dienstag. Das Spiel ist also noch frisch in unseren Köpfen, aber dementsprechend, wir haben keine News, wir haben keinen Injury Report. Wir konnten uns nicht auf das Roundup vorbereiten. Das gibt's also auch nicht. Naja, und weil wir so gestresst sind, haben wir auch keinen Gast einladen können. Das heißt, in dieser Folge gibt es jetzt zuallererst einmal einzeln aufgenommen nur die Review von Danny und mir zum Spiel gegen die Cardinals. Und im Laufe der Woche versuchen wir dann noch eine Preview mit unserem Lieblingsgast David, der eine fürchterliche Quote gegen uns hat, hinzubekommen. Natürlich ohne Garantie. Und vielleicht schafft es Rico sogar, irgendwie aus dem Ausland heraus ein Roundup aufzunehmen. Das heißt, an dieser Stelle lauter Fragezeichen. Ich kann euch nur garantieren, jetzt, dass es die Preview gibt, alles andere wird irgendwie wild zusammengeschnitten werden. Danny, kriegen wir das trotzdem hin?
Ich denke schon erstmal.
Gut. Sehr schön. Und dann würde ich direkt sagen, legen wir los mit dem Thema das Spiel gegen die Cardinals. Danny, wie hast du es gesehen? Hast du es komplett live gesehen oder wie guckst du Spiele immer?
Also ich probiere es eigentlich schon gerne live zu gucken. Das war jetzt diesen Sonntag tatsächlich leider nicht möglich, terminlich gesehen. Und ich musste mir den Zusammenschnitt angucken. Also auf die 40 Minuten kondensiert habe ich mir jetzt sozusagen angeschaut. Ich glaube, was soll man dazu sagen? Es ist eine sehr, sehr bittere Niederlage, würde ich erstmal sagen, mit der wir, glaube ich, auch vielleicht nicht unbedingt gerechnet haben oder man hatte gehofft, dass wir sie nicht kassieren, zunächst einmal. Ja.
Ja, also ich gucke in der Regel tatsächlich, und das mag jetzt viele schockieren, tatsächlich Red Zone. Verfolge auf einem Second Screen die Dolphins mit einem Auge und gucke, dass ich versuche später das Spiel noch dreimal zu sehen. Einmal in der Condensed Version nachzuholen, dann einmal natürlich in der vollständigen Version, weil man in der Condensed Version, weil man halt manchmal so Sachen zwischen den Snaps zwischendurch hinbekommt und so manches Mal dann auch noch die Coaches Cam, zumindest gewisse Szenen, die mir aufgefallen sind. Ratet mal, was ich bisher geschafft habe außer der Red Zone. Richtig, die Condensed Version. Ja. Ja, du hast es jetzt gerade eben schon angedeutet. Wir haben verloren. 28-27. Es gibt doch einiges zu dem Spiel zu sagen. Und Danny, du hast schon gesagt, eine unglückliche Niederlage. Aber wie hast du das Spiel generell empfunden? Was ist dir so aufgefallen?
Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, wie gesagt, Condensed Version halt. Natürlich sieht man nicht alles im Detail. Aber ich glaube, der erste Punkt, der natürlich bei uns allen wahrscheinlich so ein bisschen im Kopf schwirrt, ist okay, das Comeback von Tour. Er ist wieder zurück und man hatte natürlich auch die Hoffnung, dass es dann einfach besser wieder unter ihm wird als die letzten Spiele, weil das ja häufig dann schon eher ja mehr ein Trauerspiel war, was man da zu sehen bekommen hat, sage ich mal. Ich muss sagen, ich glaube, man hat schon einen Trend, finde ich, erkannt in eine bessere Richtung. Ich glaube, dass da immer noch Luft nach oben ist, insbesondere wenn man sich dann halt leider auch teilweise unsere Receiver anguckt und dass da auch dieses Jahr einfach hier und da Drops oder Sachen dabei sind, die man so aus dem letzten Jahr vielleicht zum Beispiel auch nicht gewohnt ist oder gewohnt war. Wo man halt dann einfach sagen muss, da ja sind so Kleinigkeiten, die stimmen irgendwie nicht so wirklich. Und ich glaube, ansonsten offensiv fand ich es jetzt tatsächlich bisschen besser auf jeden Fall als die letzten Spiele. Also wie gesagt, finde so ein bisschen den Trend nach oben hat man schon gesehen. Natürlich auch punktetechnisch, man hat es mal irgendwie so an die 30 Punkte geschafft. Das war ja in einigen Spielen dann auch schon ja, häufig schwieriger, sage ich mal. Und ja, dementsprechend fand ich auf der Seite des Balls ist zumindest, wie gesagt, positive Richtung zu erkennen. Defensiv glaube ich, also zumindest mein Eindruck, dass ich da auch positiv überrascht bin oder generell sage, dass die Defense, finde ich, deutlich besser funktioniert, als man vielleicht gedacht hätte. Vor allen Dingen mit unseren Ausfällen, die wir nur einfach zu verzeichnen haben. Ja, muss da sagen, dass man halt leider nur in entscheidenden Momenten vielleicht einfach ja nicht wach genug war, beziehungsweise ja da einfach auch gerade den Tight End der Arizona Cardinals nicht so wirklich unter Kontrolle bekommen hat, genauso wie Harrison Jr. In bestimmten Momenten waren die dann einfach doch irgendwie viel zu frei und ja machen dann halt doch eine Menge Yards, die man so vielleicht einfach ja in anderen Spielzügen verhindert hat. Ja, ich glaube, das wären so die kurzen ersten knackigen Eindrücke, die ich so aus dem Review jetzt erstmal gesehen hatte.
Ja, also ich kann da vieles von unterschreiben. Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was mir zuallererst mal aufgefallen ist. Das Laufspiel. Grundsätzlich ist das Laufspiel, würde man im ersten Moment sagen, wieder da. Denn wir haben ja insgesamt knappe 150 Yards, glaube ich, an Laufspiel gehabt. Müsste ich jetzt zusammenrechnen, 100, 119, 122, 132, also genau 150 Yards. Wir haben genau 150 Yards Laufspiel verteilt auf 5 Spieler, die von Tua, die 13 Yards, das waren Scrambles, die kann man mal abziehen. Alec Ingold als Fullback, ein Run für 3 Yards, okay. Aber, wenn ich jetzt hier sehe, Devon A-Chain, 10 Runs, 97 Yards, das ist Spitze. Ja, 9,7 Yards im Schnitt. Jalen Wright, 2 Runs, 18 Yards, also 9 Yards in der Spitze, als Gimmickspieler Spitze. Aber tatsächlich Raheem Mostert. Zwar 2 Touchdowns, aber 9 Carries für 19 Yards. Das macht 2 Yards im Schnitt. Und ich finde, da legt man den Finger wirklich in die Wunde. Wir regieren Alec Ingold, klar, als Vorblocker, als Mann für die kurzen Runs quasi. Devon A-Chain und Jalen Wright agieren mit ihrem Speed, sind also nicht so O-Line gebunden, aber Raheem Mostert, der nun auch eigentlich nicht langsam ist, braucht schon mehr eine O-Line und hat dann nur 2,11 Yards pro Carry. Das finde ich scheiße wenig dafür, dass wir sagen, das Laufspiel ist zurück. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Danny. Bist du vom Laufspiel tatsächlich so begeistert?
Also, was heißt begeistert? Ich glaube, wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall deutlich besser als in den letzten Spielen. Das muss man schon sagen. Und fand auch hier und da wirklich gute Lücken, die man einfach gerissen hatte, sage ich mal, auch durch die O-Line oder durch die Tight Ends. Aber natürlich ist es immer noch bei weitem, glaube ich, nicht da, wo es sein könnte. Was aber auch, glaube ich, einfach an diesem limitierenden Faktor liegt, den wir ja seit Anfang der Saison eigentlich schon beschreiben, weniger vielleicht an den Runnern selber als an eben unserer doch dann hier und da sehr schwachen O-Line, wo wir alle irgendwie immer noch nach Verstärkung eigentlich gesucht haben oder gehofft haben und diese irgendwie nicht bekommen haben. Also was auch immer da der Coaching-Staff irgendwie mehr sieht als alle anderen, weiß ich bis heute nicht. Weil man ja auch sagen muss, dass es auch wieder Snap-Probleme gab in diesem Spiel, wo ich dann auch sage, das sind halt so Sachen, die können dir halt so ein enges Spiel auch einfach versauen.
Ja, auf die Snap-Probleme würde ich gleich gern auch nochmal eingehen. Kommen wir mal zum Passing-Game. Also Run-Game, klar, haben wir jetzt, gebe ich dir auch vollkommen recht, es ist auf jeden Fall ein Weg nach oben. Ich finde, im Übrigen, auch da würde ich gleich nochmal gern zu kommen, Tua, dass wir gleich noch was zu Tua sagen müssen. Aber was ist mit Tyreek Hill los? Tyreek Hill, das war jetzt tatsächlich auch Hills in meinen Augen beste Saisonspiel. Es war von vielen Spielern in der Offense das beste Saisonspiel. Tyreek Hill hat 6 Receptions bei 9 Targets für 72 Yards. Ist das jetzt das Niveau, auf das wir uns bei Tyreek Hill einstellen müssen?
Ja, ich glaube, es ist, also ich würde sagen, es ist schwierig, das jetzt so auszumachen, weil auch er ja ein Fumble bei hat, wenn ich mich richtig erinnere, und einen Pass, den er ja auch wieder nicht fängt. Das sind irgendwie so Kleinigkeiten und Sachen, die irgendwie dieses Jahr nicht funktionieren, zum Teil, was halt letztes Jahr funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man halt so schwierig gestartet ist in die Saison oder nicht. Auf der anderen Seite, ja, funktioniert es halt mit Tour, wie man ja dann sieht, leider trotzdem etwas besser zumindestens. Aber ja, ich glaube, der Drop-off ist halt nicht nur bei ihm, sondern auch bei ja fast allen Spielern in der Offense ja in den ersten Spielen jetzt einfach erkennbar gewesen. Und wir haben ja auch gerade in den ersten Spielen auch unter Tour gesagt, das ist ein recht unkreatives Offensivspiel, was wir da sehen.
Ja, also insgesamt muss ich sagen, die Offense hat zwar deutlich besser geklickt, aber es ist noch bei weitem nicht das Passing-Feuerwerk, was man sich dann zum Teil erhofft. Du hast gerade die Fumbles angesprochen. 4 Fumbles gab es letztendlich. Der Gag ist, offiziell haben wir keinen davon verloren. 3 von Tua, 1 von Julian Hill. Es gab ein paar Drops. Aber eine ganz entscheidende Sache. Ich hatte am Sonntag nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren. Und dann kam dieser fürchterliche Snap, der zum Safety führte. Und der innerhalb kürzester Zeit den Cardinals 9 Punkte quasi geschenkt hat. Und plötzlich waren die Cardinals dran. Wir waren weg. Das Spiel hätten die Cardinals ohne diesen Safety nicht mehr gewonnen. Und ich finde, auch das ist wieder eine Situation, ob man die jetzt Tua anrechnet, ob man die jetzt der O-Line anrechnet, egal wie. Aber diese Snap-Probleme, die wir auch schon letztes Jahr hatten, wieder eine so eine Situation, die uns in Sieg und in meinen Augen damit auch endgültig die Playoffs gekostet haben. Also wenn es um eine Schlüsselszene des Spiels ginge, wäre das die oder hast du da eine andere, Danny?
Nee, tatsächlich ist das wirklich die Schlüsselszene. In dem Moment, wo ich das halt auch jetzt in dem Review gesehen habe oder im Replay, dachte ich so, ja, okay, das ist halt so eine Spielsituation, die eben dieses Momentum umdrehen kann, was man ja immer so schön sagt. Und ich glaube, genau das ist halt in dem Moment auch so ein bisschen passiert. Danach hatte man auch so ein bisschen dieses, also zumindest in diesen 40 Minuten, fand ich, hat man es so ein bisschen gemerkt, dass es halt wirklich so ein kleiner Einbruch dann eben war und man eben genau diesen kleinen Einbruch, der dann in dem Moment tödlich war sozusagen oder eben das Spiel gegen uns umgedreht hat.
Ja, wir hatten ja jederzeit die Gelegenheit, das Spiel trotzdem noch über die Defense dicht zu machen. Denn die Defense hat ja gut gespielt. Ja? Danny, weißt du auswendig, wie viel Sex wir in dem Spiel gemacht haben?
Auswendig nicht. Ich habe nebenbei die Statistik offen und ich, ja, es sind halt einfach 0 Sex gewesen.
Verdammt. Also kann man sagen, wir haben Schwachstelle Nummer 1 ist die O-Line. Schwachstelle Nummer 2 ist etwas, was wir vor der Saison nie gedacht hätten, der Pass Rush.
Ja, leider ja, aber da muss man halt auch eben sagen, oder das ist halt, glaube ich, leider auch unseren Verletzten eben geschuldet. Also wenn man eben ja einen Chubb und einen Phillips nicht hat, mit dem man natürlich vor der Saison auch einfach gerechnet hat oder auch vielleicht früher zurückgerechnet hat bei Chubb, dann ist das natürlich ein Ausfall, den man kompensieren muss irgendwie, aber den wir halt einfach scheinbar nicht kompensiert bekommen aktuell. Ja.
Okay, dann möchte ich dir dazu jetzt mal so ein paar Kleinigkeiten sagen, die mir so sauer aufstoßen. Und dazu gehört halt eben die Unfähigkeit von Chris Greer, tatsächlich die eigenen Spieler zu halten. Ja, einen Robert Hunt, den konnte man nicht halten. Einen Christian Wilkins hätte man für deutlich weniger Geld ein Jahr früher vor Auslaufen seines Vertrages halten können. Aber nein, Chris Greer wollte Hardball spielen. Dann lässt er einen vollkommen matchable Vertrag zu, sodass Andrew Van Ginkel geht. Wen holt man dafür? Ein Shaq Barrett. Shaq Barrett? Warum wurde er wohl vorher nicht verlängert? Es war wohl relativ klar, vorher schon, dass er seine Karriere beenden wird. Also haben wir auch da nicht nur Geld in den Sand gesetzt, sondern wir haben gerade einfach Spieler verloren. Dann ist es vollkommen klar, dass Bradley Chubb länger auszahlen würde. Mit Jalen Phillips konnte man eigentlich gar nicht so schnell rechnen. Gut, man holt den Emmanuel Ogbah hinterher, den man vorher hat gehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar noch in den Büchern steht. Man pickt einen Trop Robinson. ein Spieler, der halt eben tatsächlich noch lange nicht ausgebildet ist. Der soll jetzt die Defense tragen. Stattdessen ist der noch nicht mal so weit. Der sollte gar nicht so viele Snaps sehen. Dann, wenn ich gucke, was für Picks wir in der Defense versenkt haben, mit Cam Smith, der jetzt immerhin 3 Tackles mittlerweile gemacht hat, mit einem, jetzt vergesse ich unseren Linebacker immer, der Channing Tindall, genau. Mit Channing Tindall, der das Feld gar nicht sieht. Ich frage mich ernsthaft von wegen, wie sehr kann man schlafen? Und unsere Defense hätte in dem Moment so ein Fehler wie in der Offense, wie der Snap, kann immer passieren. Und unsere Defense hätte in dem Moment eigentlich, gerade da sie auch gar nicht mal schlecht spielt, eigentlich den Sack zumachen müssen. Einen Drive einmal stoppen. Ja? Und es gab mehrere Gelegenheiten dazu. Nein. Und daran möchte ich auch nicht unseren DC möchte ich nicht vor den Bus werfen, weil ich sage von wegen, nee, der hat ein gutes Scheme dahin gezaubert und die Defense spielt auch nicht schlecht. Aber es fehlt einfach die Production. Es fehlt einfach die Production. Ich weiß nicht. Bis auf die Interior Line kann man unseren Pass-Rush, da habe ich das Gefühl, nicht wirklich ernst nehmen, oder Danny? So, jetzt darfst du was gegen meinen Gang sagen, gerne.
Ja, ich glaube, so viel dagegen sagen kann man fast gar nicht, weil gerade Andrew Van Ginkel ist, glaube ich, ein Spieler, wo wir alle bitterlich so ein bisschen hinterherweinen. Also ich zumindest auch. Ich fand ihn immer sehr gut und er war halt genau dieser Spieler, der auch immer diese Lücke gefüllt hat, wenn wir eben diese Ausfälle hatten und er hat produziert und man hätte ihn halten können, aber ich glaube, da sind wir uns auch mittlerweile viele einig, dass das Front Office nicht nur da Fehler gemacht hat, sondern in vielen anderen Punkten auch. Und wenn man sich das dann eben einfach anschaut, also keine Ahnung, ich habe jetzt hier ESPN als Statistik mal nebenbei offen, wenn man dann sieht, wir schaffen es irgendwie 0-6 zu machen, okay, Arizona hat hier jetzt ein, aber zum Beispiel einen Buddha Baker als Spieler, den hat man irgendwie auch vom Gefühl her mehr wahrgenommen, dass der auch mal durchkommt zum Beispiel und das Gefühl hatte ich bei unseren Linemen nicht unbedingt, dass man da das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt gleich in Kyler Murrays Gesicht. So, und dann kommt halt noch dazu, dass wenn da jemand irgendwie durchkam, ich glaube, es war zweimal Ramsey, der da noch dann durchkam oder geblitzt ist von der Seite, dann ist Kyler Murray auf sein Beinchen irgendwie schnell genug und dreht sich da halt irgendwie einmal um die eigene Achse und das Thema ist auch wieder gegessen. Das funktioniert, die Line funktioniert vorne definitiv nicht, die Defense-Line vom Druck her, aber unseren Defense-Koordinator würde ich da jetzt auch selber nicht schlecht reden, weil man muss trotzdem sagen, dass die defensive Leistung, finde ich, deutlich besser funktioniert, als man es vielleicht erwartet hätte, weil man eben auch einen neuen Koordinator hat und wieder in Anführungsstrichen ein neues System da irgendwie etabliert und aufbauen musste oder hat. Und dafür, finde ich, funktioniert die Defense eigentlich immer noch recht gut.
Okay, mal angenommen, du müsstest eine schuldige Unit finden. Ist es die Offense Line oder die Defense Line, die Schuld an der Niederlage trägt?
Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich würde es trotzdem, glaube ich, eher einen Ticken in Richtung Offense Line geben, weil wir halt eben offensiv nur durch diesen Quick Release von Tua funktionieren und man einfach gesehen hat, anhand der anderen Quarterbacks auch in den Spielen davor, wenn da jemand steht, der eben nicht so schnell ist, dass das viel, viel zu schnell kollabiert. Und deswegen finde ich die Unit immer noch im Verhältnis etwas schlechter als die defensive Seite.
Grundsätzlich stimme ich dir dazu. Gibt allerdings eine Geschichte, wo ich sagen muss, da möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben vor einigen Wochen sehr stark auf Jason Sanders geschimpft in den letzten Spielen, also gegen Indianapolis, aber auch gegen die Cardinals, hat er jetzt geliefert. 2 von 2, 3 Extrapunkt, 9 Punkte. Oder sagst du, er ist immer noch ein Schwachpunkt?
Also als Schwachpunkt oder so schwach, wie er am Anfang war, würde ich es jetzt definitiv nicht mehr sagen. Und das Problem ist halt eben, dass man natürlich einen Kicker hat oder generell sich einen Kicker suchen sollte oder eben im Team haben sollte, der natürlich konstant ist. Aber es kann immer diese Tiefs geben. Die hat jeder Kicker in seiner Karriere. Die hatte, und bei uns war es jetzt halt, glaube ich, dieses Jahr, der Beginn der Saison, da lief irgendwie alles ja nicht so wirklich zusammen. Und dementsprechend ja kam dann Special Teams technisch auch noch das dazu. Aber ich würde sagen, wenn die letzten zwei Spiele jetzt das sind, dass er sich da hoffentlich aus seinem Tief rausgekämpft hat, dann ja, würde ich schon sagen, dass die Saison eher die solide zu Ende spielen kann als Kicker. Und ich glaube, dass wir da immer noch jemanden haben, der ja relativ konstant Leistung bringen kann. Ich glaube, da gibt's ja, die finde ich, andere Positionen, auf denen wir gerade irgendwie diskutieren könnten.
Gut, dann kommen wir zu der Personalie, die natürlich über allem geschwebt hat. Was sagst du denn zu der Leistung von Tua?
Ja, also zum einen die Sache, dass er wieder da ist, ist, glaube ich, ja, für uns alle irgendwie trotzdem das Einzige, was dieser Saison noch irgendwo einen Hoffnungsschimmer gegeben hat, weil ich glaube, davor waren wir alle definitiv an dem Punkt, wenn er gegen Arizona oder gegen die Bills nicht irgendwie spätestens zurückkommt, dann ja, kann man das sowieso abschenken. Und ja, ich vom Gefühl her, wie gesagt, offensiv hatte ich schon das Gefühl, dass es halt ein Stück nach oben ging oder dass es eben auch wieder ein bisschen besser lief. Aber ja, dass da natürlich auch noch hier und da definitiv Sachen sind, die natürlich nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir waren alle froh, als er in seinen Lauf geht, dass er scheinbar sliden konnte auf einmal oder halt nicht mit dem Kopf vorangegangen ist. Weil am Ende hätten wir uns da dann vielleicht noch die nächste Concussion wieder eingehandelt.
Lernen durch Schmerzen nenne ich sowas. Lernen durch Schmerzen.
Ja, da gebe ich dir, glaube ich, recht. Also ja, einmal mit dem Kopf durch die Wand gemerkt, das funktioniert nicht. Vielleicht sollte man es anders machen. Ich würde die Leistung nicht schlecht reden. Ich würde sie aber auch nicht in den Himmel loben. Es war irgendwie so ein, ja, so ein erstes, so halbwegs solides Spiel nach der Rückkehr. Wie gesagt, mit so einer leichten Tendenz, dass es allgemein so ein bisschen besser lief. Aber ja, da definitiv auch noch Luft nach oben ist einfach.
Ich würde das so ähnlich sehen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Tua da weiß Gott was für Bäume ausgerissen hat. 234 Yards, aber auch nur ein Touchdown. Die Basis ist tatsächlich das Run-Game irgendwo gewesen. Das ist jetzt okay. Damit kann man, wenn die Defense dann halt mal Production hat und wenn es nicht so ganz unglücklich läuft, dementsprechend auch mal gewinnen. Man braucht Tua bei dieser O-Line. Man braucht Tuas schnellen Release für diese O-Line. Das haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Und von daher lief es damit besser. Die Frage ist, ob es mit einem ähnlichen Quarterback, der einen ähnlichen Release hätte, auch besser lief. Wobei man sagen muss, ich bin zwar kein Tua-Fan, aber Tua hat auch eine unglaubliche Genauigkeit. Und das hat man, fand ich, im Passspiel gemerkt. Die Bälle kamen wieder deutlich genauer. Ja, das Tua, Schwächen von Tua, alles gut. Die hat man in dem Spiel zwischenzeitlich auch wieder gesehen. Eine Sache macht mir allerdings Sorgen. Drei Fumbles. Drei verdammte Fumbles. Das ist tatsächlich zu viel. Selbst wenn Tua einen Ballverteiler, einen Game Manager, und zwar im positiven Sinne ist für uns, sind drei Fumbles einfach zu viel, um so ein Spiel zuzumachen. Das kann dann funktionieren, aber wenn es eng ist, halt eben auch nicht. Das ist halt so das, was mich so stört. Die andere Geschichte, auf die ich gerne noch eingehen würde, ist das Thema Mike McDaniel. Wir haben auch unter den Dolphins auch viel Kritik an Mike McDaniel gehört. Und ich habe selbst mal die Aussage getroffen, die Qualität eines Trainers bemisst sich nicht daran, wie sehr er mit seinem Lieblingsspielermaterial erfolgreich sein kann, sondern dass er seinen Gameplan um die Stärken der vorhandenen Spieler herumbaut. Und ich habe gesagt, das sieht man, das ist schwierig. Das ist nicht gelungen, als Tua weg war. Und ich finde auch, dass Mike McDaniel eine kräftige Mitschuld trägt, dass er auch gesagt hat, er spielt mit der O-Line und so weiter. Auf der anderen Seite hat er für mich aber, er hat ein Scheme kreiert, das nur mit Tua funktionieren kann, weil sie halt eben um diese O-Line herumspielen. Es wird besser. Man sieht jetzt auch zum Beispiel eine Geschichte, die ich zum Ende der vergangenen Saison zum Beispiel total vermisst habe, dass Tua den Ball wieder laut Scheme viel mehr an viel mehr Passempfänger verteilt. Auch das hatten wir zuletzt zum Ende der Saison eigentlich kaum noch. Da gab es eigentlich nur Tyreek Hill, Jalen Waddle. Ja? Jetzt gibt es auch wieder andere Spiele, das finde ich positiv. Auch das ist auf das Game vielleicht zurückzuführen. Und eins darf man nicht vergessen. Mike McDaniel ist ein junger Coach. Ein sehr junger Coach, der noch nie vor so einer Situation gestanden hat. Sein Pass Rush fällt aus, seine O-Line fällt weg und sein Starting Quarterback fällt weg. Und das komplette eingeübte System muss im Grunde genommen über den Haufen geschmissen werden. Aber man kann innerhalb der Saison aus Zeitgründen kaum ein neues System trainieren. Deswegen ist Mike McDaniel schuld. Ja, er trägt zumindest eine Teilschuld und nicht zu einem geringen Maße. Ist Mike McDaniel ein schlechter Coach? Nein. Und ich würde ihn gern weiter als Coach sehen. Danny, du darfst mich gerne widerlegen.
Widerlegen würde ich es gar nicht, weil ich muss dir einfach recht geben. Wie gesagt, wir haben einen jungen Head Coach und das ist die erste Krise. Und sag ich mal, als früherer Fußballfan auch, muss ich halt sagen, dass man eben manchmal einfach auch diese Krisen mit Trainern durchstehen muss, um dann halt eben durch Konstanz vielleicht auch, den Turnaround zu schaffen. Natürlich muss man dann eben wieder sagen, die NFL ist auch ein sehr schnelllebiges Geschäft, das ist nun mal so. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, wir da eigentlich eher einen anderen Schuldigen haben, der uns vielleicht auch eben einfach, was die Verträge und die Finanzen angeht mit Chris Greer, bestimmte Sachen vielleicht einfach generell so ein bisschen verbaut hat oder da vielleicht auch eine andere Meinung hatte, als jetzt Mike McDaniel, man weiß es nicht, man steckt da nicht mit drinne, aber coaching-technisch muss man einfach sagen, wir haben unter ihm zwei Saisons erlebt, die einfach sehr, sehr gut waren. Jetzt kommt diese erste Krise und wenn man jetzt sagen würde, okay, mit gefühlt dem Ausfall der halben Mannschaft, man setzt ihn direkt vor die Tür, das fände ich in dem Moment einfach auch nicht fair. Man wird jetzt sehen, wie er die Saison zu Ende bringt, mit hoffentlich einem möglichst gesunden Offensivkader und hoffentlich auch mit einem gesunden Quarterback. Und wenn man da eben erkennt, dass das System vielleicht auch einfach wieder besser funktioniert, dass er seine Offense aufs Feld kriegt, dann glaube ich definitiv, dass wir nächste Saison mit ihm weitermachen. Wenn das Ergebnis am Ende nur steil bergab geht, dann muss man auch da eben die Coaching-Position, denke ich mal, hinterfragen.
Okay, dann würde ich dich jetzt gern zum Abschluss noch zwei Sachen fragen, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Im Prinzip ist es dieselbe Frage. Was wäre für dich denn der Spieler des Spiels offensiv und was wäre für dich der Spieler des Spiels defensiv auf unserer Seite?
Spieler des Spiels offensiv bin ich ehrlicherweise bei Devin A-Chain, weil für mich, er ist halt der Spieler, der irgendwie durch alle Spiele hinweg bisher eigentlich die solidesten Leistungen abgeliefert hat, finde ich. Und eben auch mit einem knapp 10 Yards pro Carry Game, glaube ich, dass die Leistung ist definitiv offensiv, finde ich das, was ein bisschen heraussticht, beziehungsweise was eben auch das Laufspiel ausgemacht hat, weil er hat halt im Endeffekt zwei Drittel der Yards erzielt, die wir erlaufen haben.
Ganz kurz, da muss ich jetzt einfach mal kurz eingreifen. Es gibt für mich auch keinen anderen als Devin A-Chain. Also, ne, um das auch schon mal zu sagen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Doch, ich wollte dich unterbrechen. Ich wollte genau das sagen.
Genau, aber ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Offensiv halt eben sind die Statistiken da auch in dem Moment einfach sehr eindeutig. Defensiv, ich glaube, ich finde es sehr schwierig, da irgendwie jemanden auszumachen. Ich finde halt, weil es so eine Szene ist, die jetzt für mich hängen geblieben ist, mit Jordan Poyer, der da einmal den Ball sozusagen noch ablenkt, beziehungsweise eben nicht zum Receiver durchlässt, indem er da die Hand nach oben nimmt. Das ist jetzt, sage ich mal, so eine Szene, die einfach hängen geblieben ist. Deswegen würde ich ihn jetzt nehmen. Aber defensiv finde ich das deutlich schwieriger, da jemanden jetzt für mich auszumachen als offensiv.
Riecht auch deutlich schwieriger. Ich hatte Jordan Poyer, hatte ich auch. Ich hatte unsere beiden Linebacker mit David Long und Jordan Brooks, weil ich fand, die haben auch ein gutes Spiel gemacht, gerade auf dem Second Level. Es galten ja, wir wussten vorher nicht so ganz, was wir von denen halten hatten. Ich glaube, das ist ein gutes Linebacker-Tandem. An Calais Campbell habe ich natürlich gedacht, weil er dann doch die Mitte dicht gemacht hatte. Aber mir ist ein anderer Spieler, der gar nicht, glaub, fand ich, so auffällig war, aber den würde ich nehmen. Tatsächlich nehme ich Jalen Ramsey, weil er extrem vielseitig einsetzbar ist. Und das hat er diesmal gezeigt. Selbst als Pass-Rusher. Bei Cornerblitzes und so weiter. Auch wenn er schon passt gut in das Scheme, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Passt. Das wäre meine Wahl.
Ja, kann man definitiv unterstützen, würde ich sagen, weil das wäre, glaube ich, auch bei mir so der zweite Spieler gewesen, der bei mir auch so hängen geblieben ist.
Ja, Danny, möchtest du noch irgendwas zu dem Spiel am Wochenende sagen?
Naja, ich glaube, dazu ist eigentlich alles gesagt.
Wie sieht es mit den Playoffs aus?
Wie sieht es mit, ja, also ich sag mal so, wir sind in einer der Divisionen, wo es ja irgendwie Pest gegen Cholera so ungefähr spielt und alle Teams irgendwie nicht sonderlich gut sind, bis auf die Bills, die so halbwegs noch irgendwie funktionieren. Aber ja, ich glaube, viele haben den Eindruck gehabt, dass wenn wir gegen die Cardinals verlieren, dann sieht es mit den Playoffs sehr, sehr düster aus, weil der Schedule prinzipiell nicht unbedingt einfacher wird. Ja, ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, so ein kleines Fünkchen ist vielleicht noch da, aber ja, ich glaube, die Chancen sind wirklich mehr als minimal noch in die Postseason zu kommen.
Ich sehe die Playoffs als weg an, ganz ehrlich. Ja, und dann muss ich ganz klar sagen, das Chaos geht weiter. Entweder ihr hört jetzt gleich vielleicht ein Roundup, vielleicht hört ihr auch gleich eine Preview. Vielleicht ist es auch hier der Abschied und es gibt tatsächlich nur eine Review diese Woche. Wir wissen es tatsächlich noch nicht. Und deswegen sage ich an dieser Stelle mal, bleibt dran. Ja, und was für eine Überraschung. Tatsächlich gibt es eine Preview zum Spiel gegen die Bills. Wir haben jetzt Freitagabend. Ihr erinnert euch, gerade eben habt ihr gehört, dass wir die Review Dienstagabend aufgenommen haben. Und ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Meine Stimme habt ihr gerade eben schon gehört. Ich hoffe, ihr habt sie erkannt. Ich bin Micho. Aber auch die Preview mache ich nicht alleine. Ich habe hier einen Gast, der schon sehr oft da war und der gerade eben im Vorgespräch auch ganz kurz sagte, ja komm, lass uns anfangen. Ich kenne das alles doch. Nämlich den lieben David. Hallo David.
Hallo Micho, ich grüße dich.
Und ja, ich weiß, es gibt immer Leute, die gesagt haben, David soll nicht mehr zu uns kommen, weil er einfach eine fürchterliche Quote gegen uns hat. Ich glaube, eine Niederlage hat er erlebt. Ansonsten ja. Hat die Bills jedes Spiel gegen uns gewonnen. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder neue Zuhörer bei uns. Ja, man sollte es nicht glauben, selbst wir wachsen noch ein kleines bisschen, die David nicht kennen. Und deswegen, David, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin der David von der Bills Mafia Germany. Uns gibt es seit 2016, auch als eingetragenen Verein mittlerweile, auch schon was länger. Wir hatten jetzt die erste organisierte Fanfahrt nach Buffalo zum Tennessee-Spiel. Und ja, ich bin auch öfter mal beim RTL-Radio zusammen mit den anderen Jungs aus der Mafia und halt schon ganz oft hier zu Gast gewesen. Und tatsächlich ist es ja gar nicht meine Quote, sondern ist die Quote der Bills und die Quote von Josh Allen und auch von Tua. Ich bin ja nur Fan. Ich beeinflusse das, glaube ich, nicht damit, dass ich hier anwesend bin im Podcast.
Das hören wir zum Teil recht ungerne. Aber ich muss dir tatsächlich direkt eine unliebsame Frage stellen, die du auch schon, ich weiß, mit Tobi erörtert hast. Josh Allen hätte eigentlich eine längere Pause gebraucht, oder?
Also, dieses Tackle war, der war auf jeden Fall weg bei dem Spiel. Der war bewusstlos kurz, vielleicht eine Sekunde oder zwei. Und das war auf gar keinen Fall eine Knöchelverletzung, wie es danach irgendwie rausgegeben wurde. Das erinnerte mich so ein bisschen an eine Situation aus dem Bills-Dolphins-Spiel mit Tua damals, wo es dann geheißen hat, Tua hätte Rückenkrämpfe gehabt. Die hatte der da auch nicht.
Stopp. Da muss ich leider eingreifen. Wir haben uns ja auch mit Medizinern erhalten und die haben gesagt, von wegen Rückenkrämpfe sind definitiv bei dem Bild, was er gemacht hat, da wahrscheinlicher als eine Gehirnverletzung. Also eine Gehirnerschütterung war es definitiv wohl nicht.
Also ich glaube, da haben wir damals auch drüber gesprochen, das kann man tatsächlich ja. Welchen Mediziner man jetzt fragt, bekommt man eine andere Aussage. Ich habe von einem Mediziner gehört, das ist auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. Also auch von einem studierten Arzt. Aber am Ende werden nur die das wissen, ne, was dahinter steckte. Ja, er hätte da rausgesollt, zumindest in diesem Spiel, und auch ins Concussion-Protokoll gehört aus meiner Sicht. Aber auch da habe ich genauso wenig zu sagen, wie ich was für den Rekord kann.
Also, was ich ganz klar sagen muss, und das ist halt die Geschichte, die sauer aufstößt, meinetwegen war es eine Knöchelverletzung. Wer weiß, vielleicht ist er vor Schmerzen ohnmächtig geworden, kurzen Moment, oder was weiß ich. Will ich gar nicht behaupten, ich bin halt kein Mediziner. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht so ist. Wir haben damals gesagt, wir glauben den Ärzten bei Tua, dann glaube ich auch den Ärzten bei Josh Allen bei den Bills. Ja. Aber Tatsache ist, egal wie, muss das ja thematisiert werden. Bei Tua war ja der Aufschrei riesig. Gut, da ist auch hinterher, sind dann andere Dinge passiert und dann wurde das alles im Zusammenhang gesetzt. Aber trotzdem war auch da schon, obwohl danach keine Gehirnerschütterung mehr kam, war der Aufschrei riesig. Und bei Josh Allen ist man einfach so drüber hinweggegangen. Und das ist eine Geschichte, die uns so ein bisschen sauer aufstößt, finde ich. Weil das ist eine Ungleichbehandlung in den Medien, finde ich. Und da muss ich ganz klar sagen, das finde ich halt schwierig in dem Fall.
Also ich kann aber nur aus meiner Sicht so ein bisschen erklären. Ich glaube halt, dass so diese etwas mehr anfällig sein von Tua halt schon vorher ein Thema war grundsätzlich. Und dann kam halt dieser Aufschrei, was machen die Ärzte da, was macht Tua selber da? Josh Allen ist ja natürlich auch jemand, der läuft und der auch gerne mal den Kontakt sucht. Sein Körper scheint aber ein bisschen widerstandsfähiger zu sein, was diese Hits angeht. Und er ist ja auch ein bisschen größer und schwerer als Tua. Nichtsdestotrotz hätte er da aus meiner Sicht halt wegen der Gehirnerschütterung untersucht werden müssen, auch gemeldet werden müssen, weil man wird eher nicht bewusstlos, wenn einem der Knöchel wehtut. Das kann man auch, aber da muss er schon brechen, denke ich. Und dann spielst du auch nicht mehr. Ach. Ich glaube, das sind so ein bisschen, Tua und Josh sind halt auch ganz andere Persönlichkeiten, ne? Also von dem, wie sie halt nach außen wirken, vielleicht hat es damit was zu tun. Also ich habe mir da nie so großartig Gedanken drüber gemacht, jetzt von meiner Seite aus, so im Nachgang. Das mache ich jetzt gerade das erste Mal, wo wir halt nochmal drüber sprechen. Ich hatte da nur kurz geschrieben halt zu und war auch der Meinung, er hätte rausgehört. Mehr habe ich das dann mit dem Rico auch nicht verfolgt weiter, weil ich glaube, der Rico wollte einfach hören, dass ich so sehe wie er, und das war ja so.
Ja, aber letztendlich hin oder her, ihr spielt ja eine doch bessere Saison als erwartet. Teilweise wurdet ihr nur als Nummer 3 in der Division gesehen. Und jetzt sagen manche, ihr seid das kompletteste Team der Liga. Wo ist denn im Moment die Wahrheit, David? Wie war die Saison bisher?
Die Saison war gut, kann man gar nicht anders sagen. Ja klar, haben wir jetzt beim Spiel zum Beispiel gegen euch in Miami haben wir natürlich davon profitiert, dass Tua ausgefallen ist, weil dieser Drive hätte bestimmt in einem Touchdown gemündet. Viel größer die Chance natürlich als mit einem Backup-Quarterback. In Seattle hatten die Seahawks ja jetzt beim letzten Spiel zweimal quasi den Ball auf unsere 1 oder 2 und haben beide Male durch dämliche Fehler ihrerseits haben sie sich das verbasselt sozusagen, dass sie gepunktet haben überhaupt. Und auf der anderen Seite sind wir halt im Moment einfach in der Lage, als Mannschaft komplett geschlossen sowas halt einfach auszuhalten und auch mal schlechtere Phasen im Spiel zu überstehen. Und die Saison an sich, man sieht halt eine ganz große Änderung halt einfach auch im Offensive Play Calling, was man ja allein daran merkt, dass Josh Allen bisher eine Interception geworfen hat. Und das war jetzt gegen Seattle in dem Spiel tatsächlich auf dem Slant, wo Amari Cooper wegrutscht und dadurch halt den halben Schritt zu spät ist, sonst wäre er ja zumindest vor dem Defense Back gewesen. Der Körper war aber durch das Wegrutschen gar nicht mehr dazwischen, hat der Defense Back seinen Job gut gemacht und ihn abgefangen. Aber diesen Hero Ball Josh Allen brauchen wir aktuell überhaupt nicht, weil wir halt auch wieder, nicht nur, was heißt wieder, wir haben ein wirklich funktionierendes Laufspiel. In Seattle haben wir 50-50 gecallt, also 50% Lauf, 50% Pass. Das gibt es in der NFL heute eigentlich eher nicht so oft, weil wir jetzt doch eine ziemlich Pass-Happy-Liga meistens sind. Dazu haben wir es unheimlich gut geschafft, auch schwerwiegendere Ausfälle in der Defense zu verkraften. Ich meine, Matt Milano ist uns ja schon vor der Saison ausgefallen mit dem Bizeps-Sehnenriss, aber dann auch Terrell Bernard der erst mit einer Brustmuskelzerrung Spiele verpasst hat und dann wieder fit war und dann das Seattle-Spiel auch wieder verpasst hat mit einer Knöchelverletzung. Und trotzdem haben die Bills das echt gut aufgefangen. Auch als James Cook ausgefallen ist, hat einfach Ray Davis mal über 100 Yards gelaufen. Also die Bills sind schon echt auf einem guten Weg aktuell. Ich habe sie nicht auf 3 gesehen. Also da bin ich ehrlich, ganz klar. Ich habe es natürlich. Also wer hätte das denn vorausgesagt, dass aktuell, klar, die Jets haben jetzt 3 Siege, weil sie vergangene Nacht gegen Houston gewonnen haben. Davor, also gestern Morgen, waren die Bills, hatten mit 6 Siegen genauso viele Siege wie alle anderen 3 Teams zusammen bei uns in der Division. Und das hat überhaupt niemand vorhergesagt. Das lag bei euch selbstverständlich zusammen mit Tours Ausfall, sonst wärt ihr nicht 2-6. Ja, also ich bin zufrieden und ich gucke halt einfach, was weiterkommt.
Ja, du hast gerade eben richtig gesagt, du hättest vorher nicht drauf gesetzt. Würdest du denn jetzt, du hattest damals, glaube ich, auch gesagt, von wegen Playoff, erste Playoff-Runde oder sowas, und dann wärst du mit dem auch vollkommen zufrieden. Mhm. Würdest du das Ziel jetzt noch nach oben korrigieren?
Im Moment bin ich da immer noch mit zufrieden. Ich denke, das muss man mal abwarten, wie die Saison weiterläuft. Wir haben ja, auch wenn es nicht die schwerste Schedule ist, aber in den nächsten paar Wochen haben wir hintereinander die 49ers und die Chiefs zu Hause. Und wenn wir diese beiden Spiele gemacht haben, dann kannst du mich gerne nochmal fragen, obwohl wir uns ja dann, es sei denn, wir treffen uns in Playoffs, nicht mehr dazu sprechen werden, die Saison, aber du kannst mir gerne schreiben und mich dann mal fragen, was dann meine Erwartungshaltung ist. Also die würde ich danach anpassen wollen.
Naja, ich muss fairerweise sagen, ich glaube, dass die Playoffs weg sind, dass die Division jetzt eigentlich schon fest an die Bills vergeben ist. Das heißt, ihr könnt eigentlich für die Playoffs schon planen.
Ja, also mit dem Sieg morgen laut Statistik 98% Playoff-Wahrscheinlich-Wahrscheinlichkeit.
Ja, also von daher ist die Frage, ihr kriegt auch einen der ersten 4 Seeds. Also
ja. Ja, gerade weil Houston heute Nacht verloren hat, jetzt haben wir die dadurch überholt, inaktiv sozusagen.
Angenommen, es passieren keine Verletzungen, schweren Verletzungen oder sowas, sieht man euch da schon ganz weit vorne. Aber apropos schwere Verletzungen. Wenn ich mir euren Injury Report angucke, ist der ja prall gefüllt. Josh Allen steht da unter anderem drauf. Terrell Bernard steht da drauf. Amari Cooper. Damar Hamlin, Mac Collins, Dalton Kincaid, Dawson Knox, Curtis Samuel. Wie sieht's aus? Werden die alle ausfallen?
Naja, also tatsächlich hat sich Josh Allen ja im allerersten Saisonspiel an der linken Hand verletzt und steht seit diesem Saisonspiel mit einer Verletzung der linken Hand auf dem Injury Report und trägt seitdem einen Handschuh an der linken Hand, wo er jetzt auch schon unter der Woche gesagt hat, er braucht den eigentlich nicht mehr, aber das ist jetzt so ein bisschen Aberglauben, ne? Jetzt trägt er ihn einfach weiter. Also Josh steht auf dem Injury Report mit der linken Hand als Full Participant vom Training, also komplett teilgenommen. Ich habe da überhaupt keine Sorge, was Josh angeht. Letztendlich von denen, die auf dem Injury Report stehen, haben Terrell Bernard, Amari Cooper, Reggie Gilliam, der Fullback, und Curtis Samuel eingeschränkt trainiert. Der Einzige, der nicht trainiert hat, war Alec Anderson, Offensive Liner, aus persönlichen Gründen. Alle anderen, die draufstehen, haben voll trainiert. Wenn ich mir jetzt euren Injury Report angucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die nicht trainiert haben am Mittwoch, 3 eingeschränkte und 3 vollständig sozusagen. Also eigentlich halte ich die Bills aktuell für ziemlich gesund. Ich habe vorhin gelesen, dass Bernard spielen können soll, laut Sean McDermott am Sonntag. Und bei Amari Cooper ist man sich noch nicht ganz sicher, aber es sieht wohl auch so aus, als ob der spielen kann. Naja, und dann stehen auf dem Injury Report einfach nur Leute, die halt so ein bisschen angeschlagen sind. Und es gibt ja irgendwelche bestimmten Regeln seitens der NFL, um besser mal aufgeführt werden, damit man keinen Ärger bekommt später sozusagen.
Also von denen, muss man sagen, hier bei uns jetzt Terron Armstead und Calais Campbell, die auf dem Injury Report stehen, die stehen immer drauf. Das sind Veterans, die trainieren eigentlich nie. Julian Hill, unser Tight End, der aber keine große Rolle spielt, ist definitiv raus. Javon Holland mit seinem Handbruch, jetzt hat er wohl auch was am Knie, immer noch. und Zach Seeler mit seiner Augenverletzung. Und das tut tatsächlich richtig, richtig weh. Mhm. Alle anderen werden voraussichtlich spielen bzw. trainieren können. Aber das sind die drei. Kader Kahu ist auch die Frage. Der hat jetzt auch 2 Tage nicht trainiert. Von heute ist es noch nicht raus. Auch er ist sehr fraglich. Also wir sind schon arg gerupft. Das kann man nicht anders sagen.
Was ist mit dem Linebacker, mit dem Ogbah?
Ogbah, soweit ich das mitbekomme, wird er wohl wieder spielen.
Weil hier steht halt nur Bizeps und Krankheit.
Ja, und er hat einen Tag nicht trainiert. Er wird langsam rangeführt. Also bei Ogbah gehe ich grundsätzlich davon aus. Unser Problem ist tatsächlich der Druck oder der fehlende Druck, den wir ausüben können. Normalerweise spielst du gegen Josh Allen nicht mit dem Blitz, sondern mit dem Foreman Rush. Und unser Foreman Rush ist tatsächlich sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark gerupft. Wenn Zach Seeler auch noch ausfällt, wir haben quasi dann auch die Interior Line komplett weg. Wir haben keinen vernünftigen Pass Rush. Wie würdest du denn jetzt anstelle der Dolphins defensiv agieren, wenn du sagen müsstest, ich kann nicht mit einem Four-Man-Rush, da kriege ich individuell keinen Druck drauf. Was würdest du machen gegen die Bills?
Also dann musst du blitzen. Weil letztendlich, also das ist ja mit vielen guten Quarterbacks so, und das ist wer auch mit, ihr kennt das ja auch von mir, ich habe Tua nie für einen schlechten Quarterback gehalten. Auch mit Tua wäre das so, wenn du einem Quarterback Zeit gibst, dann kriegst du ein Problem. Ne? Und gerade bei guten Quarterbacks und auch bei Josh Allen, wie das im Moment läuft, das kannst du einfach nicht machen. Wenn du dem Zeit gibst, dann zerlegt er dich. Das macht aber also jeder gute NFL-Quarterback.
Also ist der Blitz deiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wie gut ist denn Josh Allen gegen den Blitz in dieser Saison?
Also ich habe diese Statistik nicht parat oder weiß sie auch nicht, aber ich habe sie zwischendurch mal gesehen, da war er sehr gut gegen den Blitz. Ich meine, wo ist er diese Saison im Moment nicht gut? Ne? Also das große Thema Turnovers und Interceptions, was ja immer auch in unseren Gesprächen auch thematisiert wurde, ist im Moment überhaupt nicht vorhanden. Ne? Und klar, er hat zwei Fumbles verloren. Gut, passiert ihm halt. Aber ja, du musst ihn unter Druck setzen. Und wenn du es tust, darfst du ihn natürlich nicht zur Seite rauslassen. Weil dieses Play-Extenden, das können wenige so gut, wenn überhaupt das irgendwer so gut kann, weil er dann vor allem halt ja auch noch die Armstärke hat, den Ball dahin zu werfen, wo er will. Und sei es, er fällt dabei gerade ins Seiten aus. Ne?
Ja, zugegeben, Josh Allen spielt eine ziemlich gute Saison und du weißt, glaube ich, ich bin ja überhaupt kein Josh Allen-Fan.
Das weiß ich.
Aber ja, tut er, das muss man neidlos anerkennen. Okay, jetzt haben wir also schon mal raus den Blitz und defensiv. In der Secondary. Mhm. Wie sieht's um euer Passspiel aus? Sind die Receiver alle fit? Ist Amari Cooper der Dosenöffner für euch? Wie muss man da spielen?
Also man hat das ja schon im ersten Spiel gemerkt, als Amari Cooper da war und da hat er erst ein paar Tage trainiert und er war jetzt gegen Seattle deutlich ruhiger. Aber wenn der auf dem Platz steht, dann muss das natürlich jede Verteidigung akzeptieren, dass er da steht. Und dass man hat einfach gesehen, was das für riesige Räume aufmacht für Khalil Shakir, der dadurch ja wieder nach innen gehen kann und 99 Yards hatte im letzten Spiel und auch für Keon Coleman. Das nimmt verteilt einfach den Druck auf mehrere Schultern noch. Das hat noch so ein bisschen gefehlt. Und diese Verpflichtung von Amari Cooper halte ich für wertvoller für die Bills als Devante Adams zu den Jets. Weil ein Cooper kostet halt auch nur 900.000, nicht 11,2 Millionen. Der Pick war niedriger. Also das war ein wirklich schlaues Ding von unserem General Manager Brandon Bean, wenn du mich fragst. Weil auch das setzt jede Secondary vor Probleme. Wir haben ja dazu auch noch Dawson Knox und Dalton Kincaid auf Tight End. Wenn du die zwei nimmst mit Coleman und mit Cooper und ja, die Titans. Und wenn die alle dicht sind, dann haben wir auch noch Running Backs, die verdammt gut Pässe fangen können. Das ist für jede Secondary eine Herausforderung, weil wenn du eine 4-Mann-Linie spielst und lässt einen blitzen oder besser zwei, na, dann kannst du dir ausrechnen, was da noch übrig bleibt hinten. Ne?
Okay, nehmen wir die klare Situation. Ich kann entweder an der Knees die kurzen Pässe auf die Running Backs und die Pässe auf die Tight Ends verhindern, oder ich kann tiefe Bomben nach außen auf Amari Cooper oder ins tiefe Feld, also mehr als 10 Yards oder sowas, das kann ich verhindern. Was von beiden Sachen würdest du gegen euch eher machen? Was bringt euch eher in Probleme, wenn wir euch das wegnehmen?
Also wir haben ja diese Saison kaum wirklich Tiefes geworfen, sondern immer die kurzen Sachen, Short and Medium Range. Das manchmal erinnert so ein bisschen an eine West Coast Offense. Tatsächlich auf jeden Fall die kurzen Sachen. Weil das spielen wir die ganze Saison und die letzten Spiele mit wirklich, wirklich gutem Erfolg. Ja, also letztendlich kurz die kurzen Dinger wegnehmen, dann wäre das weg, woran wir mehr gewöhnt sind. Aktuell, man darf natürlich das Laufspiel dahinter nicht vergessen, weil auch das wird halt etabliert werden. Ich halte die Offense-Line der Bills für ein wirklich homogenes Team und die sind richtig gut zusammen im Moment.
Ja, da sprichst du gerade unsere große Schwachstelle an. Das wussten wir vor der Saison, das wissen wir jetzt. Es ist tatsächlich die O-Line, die ein ganz, ganz großes Problem bei uns ist. In den verschiedensten Bereichen. Wie gut seid ihr denn, also Tua glänzt wieder mit kurzen Pässen. Es ist nicht perfekt. Wir haben auch bei unseren Receivern einiges noch an Rost drin, an Drops auch drin. Aber Basis bei uns ist das Laufspiel und zwar sehr viel ein Speedrun-Game.
Ja.
Wie gut seid ihr darauf vorbereitet?
Ja, ich meine, natürlich weiß das erstmal jeder, ne? Dieser Speed, aber Wissen heißt nicht stoppen. Weil tatsächlich, wenn die Bills irgendwo anfällig sind im Moment im Teamgefüge, dann ist es die Laufverteidigung. Das ist natürlich auch dem so ein bisschen geschuldet, dass du halt eine 4-2 spielst und immer Nickelback auf dem Platz hast. Ne? Und nur halt so in Goal-Line-Situationen etc. dann halt einen dritten Linebacker dazu nimmst. Wir gehen ja auch nur mit 4 Linebackern ins Spiel deswegen. Das ist die Achillesferse. Und letztendlich, wenn Miami das Spiel gewinnen will, dann können die das nur über Urkontrolle machen, weil tatsächlich ist die beste Version, Josh Allen zu verteidigen, ihn überhaupt nicht auf dem Platz zu lassen. An der Sideline nützt er den Bills nichts. Das heißt, über Laufspiel, ganz viel über Laufspiel, auch Jetsweeps über Hill etc., die Geschwindigkeit ausnutzen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, übermorgen für die Dolphins die Bills zu schlagen.
Gut. Ich denke, da haben in dem Bereich haben wir es. Ich würde jetzt ganz klar sagen, wenn es um einen Spieler gibt, der Buffalo Bills, der meiner Meinung nach ist, derjenige ist, der das Spiel entscheiden kann oder entscheiden wird, außerhalb von Quarterbacks, das wissen wir ja,
ja.
Ist das ja, tatsächlich für mich Dalton Kincaid. Das ist tatsächlich der Spieler, den wir meiner Meinung nach tatsächlich stoppen müssen, um die Offense der Bills ins Stocken zu bringen. Wie sieht es denn bei andersrum aus? Was glaubst du, welchen Spieler der Dolphins müssen die Bills stoppen, damit es ein sicherer Sieg wird?
A-Chain.
Kannst du noch ein bisschen noch erklären?
Ja, letztendlich ist es ja genau das. Das ist der Umkehrschluss von dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn man also überlegt, wie könnten die Bills halt gegen die Dolphins verlieren oder andersrum die Dolphins gegen die Bills gewinnen, dann muss das übers Laufspiel gehen und A-Chain hat halt mit seiner phänomenalen Geschwindigkeit aus dem Backfield halt immer das Potenzial, halt nicht nur 3 Yards zu machen beim ersten Versuch, sondern 5, 6, 7, 8 oder halt auch mal was durchzukommen und Tackles zu brechen und mit der Geschwindigkeit einfach wegzulaufen. Ne? Und von daher ist A-Chain tatsächlich das, wofür ich am meisten Sorge habe.
Okay. Gut, also haben wir es. Die Miami Dolphins kommen über das Laufspiel, stoppen Dalton Kincaid, nehmen die Intermediate und Underneath Pässe weg und damit schlagen wir die Bills. Ne? So geht's ja.
Genau, dann ruf jetzt schnell Miami an, sag Bescheid, was ich gesagt habe.
So. Wenn du jetzt einen Spieler von den Dolphins nehmen könntest, pick a player, welchen würdest du nehmen diesmal?
Ja, ich habe ja gewusst, dass diese Frage kommt, ne? Und im Moment...
Ja, und du kannst auch jede... Ich meine, du bist ja zweimal pro Saison da, du kennst die Frage ja, und du darfst natürlich jedes Mal auch jemand anderen nehmen.
Ja, das mache ich meistens auch. Ich habe mir wieder überlegt, nehme ich jemanden aus der Offense, und da habe ich
ist unbestritten, dass Tyreek Hill einfach vom Footballerischen her fantastisch ist. Und auch das haben wir ja schon besprochen, dass ich so seine Persönlichkeit nicht so sehr mag und deswegen auch nicht in dem Team sehe. Tatsächlich ist es Defense Tackle. Sieler, den könnte ich mir richtig gut neben Ed Oliver vorstellen. Das wäre fantastisch.
Eine gute Wahl. Das ist einer der unterschätzten Spieler außerhalb der AFC East, glaube ich.
Na, ich habe den in meiner Footballmannschaft auf der Konsole. Von daher kenne ich ihn ein bisschen besser.
Der ist schon herausragend. Ja, wir alle kennen die Schwäche der Miami Dolphins. Das ist die O-Line. Wir alle kennen mich. Das heißt, ihr wisst ganz genau, welche Position ich in der O-Line eigentlich für wichtig oder für sehr wichtig achte. Und dementsprechend wäre es Connor McGovern, euer Center.
Ja, kann ich verstehen.
Das wäre meine Wahl, um der gerade der Interior O-Line Stabilität mitzugeben. Ja. Mhm. So, jetzt muss ich aber tatsächlich, ich bin unvorbereitet, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie denn die Line bei uns im Moment ist.
Ich kann zwischendurch etwas summen, so zur Unterhaltung vielleicht, oder ich kann auch sagen...
Das oder ich schneide das reich Klaus. Ach, nee, rausschneiden ist immer so langweilig.
Also ich kann zum Beispiel sagen, dass der Palm Beach Post schreibt, Josh Allen is a Dolphins killer. There is no other way to put it. Miami has tried everything to slow him down and nothing has worked. Allen is 11-2 against Miami with 34 touchdowns.
So, jetzt gucke ich gerade mal. Das Over-Under liegt bei 49,5 Punkten. Mhm. Also ist schon recht ordentlich. Mhm. Wie sieht's aus? 49,5 Punkte, drüber oder drunter? Und wie wird der Spread und wer gewinnt?
Also, ich habe das ja auch beim letzten Mal so gemacht, da ich ja in so einer Tippgedingse bin, sozusagen, wo ich halt die Ergebnisse genau tippen muss, übernehme ich das hierhin. Ich wäre bei Under, weil ich bei 48 Punkten lande am Ende des Tages und tatsächlich doch deutlich für Buffalo 34-14.
Ja, ich würde so gerne, würde ich sagen, dass wir das Spiel gewinnen. Tatsächlich glaube ich aber nicht dran. Ich glaube, dass wir dafür noch nicht weit genug sind. Um das Spiel zu gewinnen, darf es nicht so viele Punkte geben, glaube ich tatsächlich, weil unsere Defense, unser Pass Rush halt stark gerupft ist. Tua ist jetzt wieder da. Ich bin aber leider beim Over. Und es bewegt sich in der ähnlichen Range. Ich glaube tatsächlich, dass ihr mit 17 Punkten Vorsprung gewinnen werdet. Mhm. Ich glaube, dass wir eine Packung kassieren gegen euch. Leider, leider Gottes. Es kommt mir selbst anders sagen zu müssen, aber ja. Diese Saison ist es, glaube ich, so. Aber ich glaube auch, dass es bald zu einer Wachablösung kommen kann, zu einer endgültigen.
Ja gut, das können wir dann diskutieren, wenn es dann soweit ist, sozusagen. Wir waren, glaube ich, alle, haben von den Dolphins deutlich mehr erwartet. Anfang der Saison, wo sie jetzt stehen würden, zu diesem Zeitpunkt. Nicht, dass wir uns über eine so deutliche Diskrepanz aktuell unterhalten. Es liegt aber auch am Tua-Ausfall ganz klar. Ich sehe noch keine Wachablösung loomen, sozusagen. Aber das macht ja die Sache interessant. Wenn wir alle immer die gleiche Meinung hätten, wäre das ziemlich langweilig.
Ja, aber da apropos Meinung, dann würde ich gerne mal deine Meinung zu unseren Division-Rivalen hören, gegen die wir auch noch zweimal spielen müssen. Mhm. Was sagst du denn jetzt letztendlich zu den New York Jets? Beziehungsweise tippst du darauf, dass Miami vor New York landet oder wie wird es laufen?
Wenn Tua sich nicht verletzt, wird Miami vor den Jets landen. Die Jets, ja, haben jetzt heute Nacht gewonnen gegen die Texans, gegen die wir ja verloren haben. Einer unserer beiden Niederlagen war gegen die. Tatsächlich sieht deren Roster aber mittlerweile ein bisschen anders aus, weil denen halt ihre mit Stephon Diggs und ich komme gerade nicht drauf, ihre zwei Top-Receiver weggebrochen sind für die Saison.
Nico Collins und Tank Dell.
Genau, Nico Collins ist raus, Tank Dell war der Einzige, der noch da war. Stephon Diggs ist ja auch out for season seit letzter Woche mit Kreuzbandriss. Und das haben die natürlich gemerkt. Gestern die Jets Defense ist eine gute Defense. Ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, da waren ja zwei unglaubliche Catches bei von den Jets. Wirklich unglaublich. Der eine war wie der von Beckham im selben Stadion, in derselben Ecke mit einer Hand. Der Receiver hat beide Touchdowns mit einer Hand gefangen. Der zweite davon, der war wirklich schon wirklich gut. Devante Adams hat seinen ersten Touchdown. Auf der anderen Seite hat Aaron Rodgers erzählt, er hätte jetzt den neuen Jungbrunnen gefunden. Irgendein Pfefferwasser muss jetzt getrunken werden da. Ich glaube nicht, dass es am Pfefferwasser liegt. Und ein Team der Miami Dolphins mit einer Offense, die wieder normal läuft auf den Zylindern, wird mindestens ein Spiel gegen die Jets gewinnen, wenn nicht beide.
So nämlich. Genau so wollte ich das nämlich hören. Ja, David. Schönen Dank, dass du dir relativ spontan Zeit genommen hast, um doch nochmal über das Spiel gegen die Bills zu quatschen.
Ja, Feiertags-Edition.
Ja, danke an alle Zuhörer, die dieses etwas chaotische Format und vor allem dieses etwas später Erscheinen hinnehmen und trotzdem zuhören. Ich muss euch leider sagen, ich kann nicht versprechen, dass es nächste oder in den nächsten ein, zwei Wochen besser werden wird. Ich hoffe es. Ansonsten bleibt uns aber so lange gewogen. Stay tuned und find's ab.